Meine Frau und ich wurden eben vorgestellt, als kämen wir von Kanada. Nun, wir kommen schon gegenwärtig aus Kanada. Wenn man uns fragt, wo wir herkommen, dann frage ich manchmal, wann. Das heißt, meine Frau und ich sind während der Zeit unseres Ehelebens ungefähr 35 Mal umgezogen. Und wenn man uns fragt, wo wir herkommen, dann ist natürlich die Frage, wann. Das letzte Mal kommen wir aus Persenbrück. Dort waren wir bis Freitagabend. Gestern sind wir dann hier in die Soester-Gegend gekommen. Von hier geht es nach Lübbecke und von dort, wie schon bekannt gegeben, nach Schieder, wo dann das Predigerseminar abgehalten wird. Bis auf den Monat waren wir eigentlich Europäer. Von 1954 bis 1999 war dieser Kontinent unser Arbeitsfeld. Zwischendurch waren wir einige Zeiten immer wieder auch in Nordamerika, aber Europa war unsere Heimat. Und sie ist heute noch unsere Heimat. Als wir 1999 zurückkehrten nach Kanada, war Kanada für uns ein Fremdland geworden. Nicht nur, weil Kanada sich sehr stark verändert hatte, sondern auch, weil wir uns verändert hatten, weil wir es gewohnt waren, unter Europäern zu wohnen. Eigentlich war Europa uns nicht fremd, als wir hierher kamen 1954. Ich war schon während des Krieges da gewesen, aber vor allem waren unsere Vorfahren hier gewesen. Die Eltern, meine Eltern, sind in den Vereinigten Staaten geboren, aber die Großeltern kamen alle aus Europa, aus Südrussland zunächst, aber der Urgroßvater kam noch, glaube ich, so viel ich weiß, aus Deutschland, das heißt aus der Danziger Gegend. Also, wir sind eigentlich nicht Kanadier, dem Pass nach schon, aber dem Herzen nach fühlen wir uns hier ganz zu Hause, auch unter euch. Und wir wollen uns in diesen Tagen, so der Herr es schenkt, mit einem Brief aus der Feder bzw. aus dem Munde des Apostels Paulus befassen. Ich sage beziehungsweise aus dem Munde, weil der Apostel Paulus ja seine Briefe üblicherweise nicht selbst geschrieben hat. Einen hat er wohl geschrieben, das wäre der Galaterbrief, den er wohl in aller Eile geschrieben hat, weil in diesem Raum große Not vorhanden war. Und sie mussten etwas erfahren, damit der Heilige Geist dort die Dinge, die dort schiefgelaufen waren, zurechtrücken konnte. Wir haben etwa 13 Briefe vom Apostel Paulus in unserem Neuen Testament. Diese Briefe sind an sehr verschiedene Personen gerichtet. 4 sind an Einzelpersonen gerichtet. Und der Titusbrief, mit dem wir uns befassen wollen, ist also einer von diesen. Aber einige sind an ganze Gemeinden gerichtet, nur einige. Die 2 Thessalonicher Briefe zum Beispiel sind an die Gemeinde in Thessalonich gerichtet. Der 1. Korintherbrief ist an die Gemeinde in Korinth gerichtet, aber nicht nur. Der Brief ist eigentlich an alle Christen auf der Welt gerichtet. An die Gemeinde in Korinth und alle, wo immer sie sich befinden, denselben Herrn anrufen. Also der ist ganz bestimmt auch für uns da. Der 2. Korintherbrief wurde ebenfalls an die Gemeinde in Korinth gerichtet, aber dann gleichzeitig auch an alle Christen in der Umgegend, im Umfeld, nämlich in der südlichen Provinz Griechenlands namens Achaia. Dort befand sich die Stadt Korinth. Der Brief ist also an alle Christen in dieser Provinz gerichtet. Warum? Nun, sehr wahrscheinlich, weil die Probleme in Korinth um sich gegriffen hatten und nicht nur die Gemeinde davon befallen war, sondern die Christen in der ganzen Umgegend waren davon beeinflusst, und die sollten Kenntnis nehmen von dem, was der Apostel Paulus zu diesen Problemen zu sagen hatte. Eine neue Übersetzung lässt den Römerbrief so anfangen, er würde an die Gemeinde in Rom gerichtet sein. Das ist allerdings ein grober Fehler von Übersetzern, denn dort steht nicht das Wort Gemeinde, und gerade das ist von großer Wichtigkeit. Das fällt den Auslegern, die sich intensiv mit der Bibel befassen, auf. Warum schreibt der Apostel Paulus nicht Gemeinde? Nun, weil die Christen in Rom nicht eine einheitliche Gemeinde bildeten. Es stimmt, dass wir alle Gemeinde Jesu sind, aber dazu weist die Schrift noch von einer Leibhaftigkeit einer Gruppe von Christen an einem Ort. Und wie in Thessalonik zum Beispiel, da wird die Schar der Christen Gemeinde genannt. Aber in Rom ist es die Frage, wie haben die Christen dort zusammen gelebt? Die scheinen dort in dieser sehr großen Stadt etwas verstreut gewesen zu sein. Am Ende des Römerbriefes lesen wir von Christen in diesem Haus und dort, aber wir wissen nicht genau, wie sie dort gelebt haben. Waren sie Sklaven im Hause eines Herrn, der ein großes Gesinde hatte? Oder war das eine Gruppe von Christen, die sich gerade dort in dem Haus trafen? Wir wissen nicht, wir können auch nicht von einem Hauskreis sprechen. Hauskreis im heutigen Sinne hatte man wohl nicht in jener Zeit. Also der Brief an die Römer, an die römischen Christen, ist einfach an alle Einzelchristen gerichtet, die sich in dieser Großstadt und im Großraum Roms aufhielten, an diese gerichtet. Und wie schon gesagt, der erste Korintherbrief ist an alle Christen gerichtet. Der Brief an die Galater ist an die Christen in einer großen Provinz gerichtet. Dort hatte sich eine Irrlehre breit gemacht und nicht nur einen Kreis von Christen, sondern manche Kreise beeinflusst. Entschuldigung. Aber wenn nun Paulus an einen schreibt oder an alle Christen auf der Welt, wie es im ersten Korintherbrief der Fall ist, Gott hat es nun so geführt, dass dieses allgemeingültiges, allzeitgültiges Wort Gottes ist und dass es weitergegeben wurde. Gott hat es so geführt, dass diese Briefe aufgehoben wurden, immer wieder abgeschrieben wurden und eingebaut wurden in das, was wir unsere Bibel nennen, das Wort Gottes. Wenn wir uns also mit dem Titusbrief befassen, der an eine Person gerichtet ist, an einen Missionar, dann sollen wir wissen, dass dieser Titusbrief nicht nur für Titus da war. Wenn wir den Brief lesen, dann merken wir sehr bald, dass der Brief nicht nur für Titus, auch damals schon, gemeint war, sondern er war für drei Ebenen von Personen gedacht. An Titus zuerst, dann an die Leitenden in den verschiedenen Gemeinden auf der Insel Kreta, wo Titus zu dieser Zeit wirkte. Und als dritte Ebene haben wir dann alle Christen auf der Insel. Die sollten also Kenntnis nehmen von diesem Brief. Der Brief ist so gehalten, dass also alle Christen Einsicht nehmen durften. Und wenn Titus also Autorität brauchte für das, was er zu sagen hatte, und einiges hatte er mit einer sehr festen Stimme zu sagen. Das macht Paulus sehr deutlich. Einiges konnte er auf sehr sanfte Weise weitergeben, aber einiges musste so gesagt werden, dass es dann auch sitzen blieb, weil es sich um sehr ernste Wahrheiten handelte. Denn die Kreter bedurften der Korrektur. Sie kamen aus einem, zum großen Teil aus einem heidnischen Volk, das schon lange unsittliche Lebensweisen geführt hatte. Und jetzt war das Evangelium dorthin gekommen und Gott oder Paulus erwartet zu Recht, dass die Gnade Gottes imstande ist, in ganz kurzer Zeit solche neuen Christen auf die Beine zu bringen, damit sie feste Tritte tun können. Und gerade das ist für uns wichtig im Titusbrief, die Gnade Gottes. Paulus hat, wie ich schon gesagt, verschiedene Arten von Briefen geschrieben, nicht nur was die Empfänger betrifft, sondern auch was die Themen betrifft. Einige Briefe sind gedacht für Christen, die besondere Probleme haben, wie zum Beispiel die Briefe an die Korinther oder Galater. Zwei Briefe sind sehr allgemein gehalten, obwohl sie an einen Christen in einer bestimmten Gegend gerichtet sind sie sehr allgemein gehalten. Es ist sogar so, dass wir nicht genau wissen, wer alles als Empfänger beim Epheserbrief gedacht ist. Aber der Epheserbrief und der Römerbrief sind sehr allgemein gehalten. Warum? Weil sie die Glaubenslehre darstellen vom Apostel Paulus. Wenn wir die Bibel lesen, dann können wir sie auf zweierlei Art und Weise lesen. Man hat vielleicht einen Monatsplan oder Tagesleseplan und dann versucht man, 3 oder 4 Kapitel pro Tag zu lesen, um dann in einem Jahr durchzukommen. Andere machen es so, dass sie einfach weiterlesen. Jeden Tag etwas, einmal weniger, einmal mehr. Wenige machen es so, dass sie dazu noch sich intensiv mit einigen Versen befassen oder immer wieder auch Einzelwörter sich vornehmen und diese mit einer Konkordanz studieren oder erforschen. Die Bibel sagt uns einmal, dass wir lesen sollen in der Heiligen Schrift, dass die gesegnet werden, die lesen. Sie sagt, wir sollen das Wort Gottes hören, wenn es gelesen wird, vorgelesen wird, wenn es besprochen wird. Also hören, lesen. Aber sie sagt auch, dass wir als Christen, nicht nur die Leitenden in Gemeinden oder die Pastoren, sondern alle Christen sollen in der Schrift forschen, um nicht zu sagen studieren. Das deutsche Wort forschen, studieren ist eigentlich ein Fremdwort. Forschen ist da das richtige Wort, das Luther gebraucht. Forscht in der Schrift. Und es ist gut, wenn wir das schon in der Jugend beginnen, dass wir in die Tiefe gehen und uns fragen, uns Gedanken machen. Wie steht es denn eigentlich geschrieben? Was ist es um diesen Gedanken, wenn der immer wieder vorkommt in der Heiligen Schrift? Und so ist es mit dem Römerbrief und mit dem Epheserbrief. Diese Briefe gehen auch zurück sehr stark auf das Alte Testament und das Evangelium von Jesus, aber sie haben einen großen Spannbogen. Im Römerbrief bespricht Paulus das Thema, das Heil Gottes, die Rettung, die Jesus Christus uns für uns zu Wege brachte. Diese Rettung ist das große Thema der ganzen Heiligen Schrift, im Besonderen des Römerbriefes. Das ist eine Lehre in der Heiligen Schrift, eine Hauptlehre, und diese bespricht Paulus in diesem Römerbrief. warum Gott rettet, wie er das tut, welche Folgen das hat und wie das im Alltag aussieht. Das sind so verschiedene Fragen, die er dort bespricht. Der Epheserbrief ergänzt den Römerbrief. Er geht einen Schritt weiter. Und er sagt uns, was es um die Leute ist. Er hat nun die Leute, die vom Heil erfasst werden. Wenn jemand gerettet wird, kommt er zum Volk Gottes. Und dieses Volk Gottes ist nun im Blickfeld im Epheserbrief. Der Rettungsgedanke ist immer noch sehr stark da. Beide Briefe besprechen die Rettung Gottes. Aber der Epheserbrief entfaltet nun dieses Thema der Rettung Gottes im Raum der Gemeinde Jesu. Und dieser Brief ist aufgeteilt in zwei Teile. Im ersten Teil sieht Paulus dieses Volk Gottes im himmlischen Raum, wo Jesus ist und wo er diese Rettung für uns bereit hat. Im zweiten Teil, in den Kapiteln 4 bis 6, sieht Paulus das Volk Gottes in dieser Welt, als Licht in dieser Welt, als Kinder Gottes inmitten von Weltmenschen, wie sie als gerettete Menschen in einer nicht geretteten Welt zu leben haben und wie sie auch dort zu kämpfen haben, im letzten Kapitel, Kapitel 6. Das sind also allgemein gehaltene Briefe in diesem Sinne, dass sie nicht spezielle Fragen nur besprechen, sondern die Hauptthemen, die Hauptanliegen, die Hauptwahrheiten in der Heiligen Schrift. Dann hat Paulus natürlich Briefe geschrieben, die diese Einzelfragen manchmal berühren. Manchmal in Form von Problemen, manchmal braucht es einfach noch zusätzliche Auskünfte. Im Titusbrief haben wir nun eine andere Seite. Wenn wir die Heilige Schrift studieren, erforschen, dann merken wir, dass dort die Gedanken Gottes auf verschiedene Art und Weise uns dargelegt werden. Manchmal sagt Gott, so ist es. Zum Beispiel der erste Satz der Bibel. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das erzählt, dieser Satz erzählt uns etwas. So ist es, so war es. Gott hat gehandelt. Und da werden wir, wird uns gesagt, was Gott gemacht hat. Das ganze erste Kapitel geht so weiter. So hat Gott gehandelt. Erst wenn wir weiterlesen in Kapitel 2 und 3, merken wir, dass Gott nicht nur gesagt hat, so war es, so ist es, sondern so soll es künftig sein. Und erwartet von Menschen, dass sie nun sich so oder so und so verhalten. Diese zwei Arten nennen wir manchmal Unterweisung und Anweisung. Beides zusammen ist Weisung und das ist ein Wort für die Bibel im Alten Testament, Hebräisch Torah. Das heißt, Gott hat uns ein Buch gegeben, eine Schrift, in der er uns erzählt hat, wie es ist, aber auch sagt, wie es zu sein hat, was unsere Pflichten sind. Da hat er uns Anweisungen gegeben oder Gesetz, Gebot. Wenn wir nun zum Neuen Testament gehen und das Evangelium uns ansehen, dann merken wir, dass es dort auch so ist. In Bersenbrück befassen wir uns mit dem ersten Johannesbrief, das heißt mit dem ersten Teil. Ich kam nicht durch. Dort haben wir gehört und gesehen, dass das Evangelium auch ein Gebot ist. Ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes, das ihr von Anfang hattet. Und das ist das Evangelium. Dadurch kommt dieser Anfang in unser Leben hinein. Am Anfang unseres Glaubenslebens steht das Evangelium, durch welches wir zum Glauben kamen. Und dieses Evangelium ist ein Gebot. Es sagt uns nicht nur, was Jesus getan hat für uns, sondern es sagt uns, was wir Menschen zu tun haben. Wir sollen glauben, wir sollen lieben, wir sollen gehorsam sein, wir sollen Zeugen sein, wir sollen hoffen und so weiter. Der Römerbrief und der Epheserbrief sind vornehmlich Briefe, in denen Gott uns Unterweisung gibt. Er erzählt uns, so und so ist es. Im Titusbrief sagt Paulus sehr stark, wie es sein soll. Da wird Wert gelegt auf unseren Wandel, wie unser Wandel im Alltag aussehen soll. Beides ist notwendig. Die Grundlage aber ist, dass Gott gehandelt hat, dass er etwas für uns getan hat. Ihr kennt die 10 Gebote. Wie beginnen die 10 Gebote? Nicht mit dem ersten Gebot. Sie beginnen mit einem Vorwort in 2. Mose 20. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland heraufgeführt hat. Gnade, Rettung. Das erste Wort ist nicht du sollst, sondern ich habe gehandelt. Ich habe getan. Ich habe dich gerettet. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich zu mir gezogen als Volk Israel. Du bist mein Sohn. Diese Wahrheit steht am Anfang. Und das ist das Fundament. Wenn das Gesetz ein anderes Fundament hat, dann können wir es nicht halten. Dann ist es sinnlos. Gott tut erst etwas für uns. Und dann sagt er, bleibe du in meiner Liebe. Wenn wir das vergessen, dann können wir verzweifeln mit allen den Vorschriften, die wir in der Schrift vorfinden. Wenn wir da beginnen wollen, da werden wir nie in den Himmel kommen. Wir können das nicht. Wir können nicht selbst so leben, dass wir angenehm wären. Bei uns in Kanada höre ich manchmal in den Gebeten, hilf mir Herr, so zu leben, dass ich dort ankomme. Das kann man nicht. Man kann nicht so leben. Ein englischer Christ, ein sehr gesegneter, hat ein Buch geschrieben und die Wahrheiten, die Gott ihm gezeigt hat, so zusammengefasst. Und er hat das so beschrieben, betitelt, es braucht Gott, um Mensch zu sein. Der Mensch kann nicht Mensch sein. Um Mensch zu sein, braucht es Gott. Nur Gott kann Mensch sein. Seit dem Sündenfall sind wir nicht imstande, richtig Menschen zu sein. Wir können das nicht. Wir wurden geschaffen im Bilde Gottes, um im Bilde Gottes zu leben. Aber seit die Sünde da ist, können wir das nicht mehr. Und der Einzige, der das noch tun kann, ist Gott. Und dazu ist er Mensch geworden, damit er Mensch sein konnte. Und wie werden wir dann wie Gott, wieder wie Gott? Indem wir wie Jesus werden, indem Jesus in unser Leben einkehrt und er lebt sein Leben aus in uns. Und das ist das Gebot des Evangeliums. Nicht das Muster des Alten Testamentes, sondern Gott lebt in Menschen. Salomo fragt wohl bei der Einweihung des Tempels, wird Gott unter Menschen wohnen? Er lädt ihn ein, in diesem Haus, das er hat bauen lassen, Wohnung aufzunehmen. Aber das war ein Haus. Es war noch nicht so weit, dass Gott in dem Herzen eines jeden Israeliten Wohnung aufnahm. Das kam mit dem Evangelium. Zuerst kommt Jesus in Fleisch und wohnt unter uns. Er fährt gen Himmel und dann sendet er seinen Geist, der eins ist mit Jesus in einer Person. Und durch den Heiligen Geist wohnt Jesus in uns und er lebt in meinem Denken, in meiner Seele, in meinem Leib. Und wenn er da Raum hat, dann bewegen sich meine Glieder Jesus entsprechend. Das ist Christentum. Das ist Christsein. Also, wenn Gott etwas von uns erwartet, dann ist das, dass er selbst macht. Denken wir an Hebräer Kapitel 13, an das Segensgebet 2021, glaube ich, ist es. Der Gott, der große Hirte der Schafe, der Gott, der den großen Hirten der Schafe vom Tod hat, im Blut eines neuen Testamentes, eines neuen Bundes, der schaffe in euch alles vor ihm Wohlgefällige. Das ist das Gebet dieses Schreibers, dass Gott selbst in uns das herbeiführe, bewirke, das vor ihm wohlgefällig ist, das er von uns erwartet. Gott tut, was er von uns haben will. Und das ist der Titusbrief zusammengefasst. Er ist mit einem Fremdwort oder mit einem Fremdausdruck die Ethik des Apostels, so wie Römer und Epheser seine Dogmatik sind. Bleiben Sie nicht an diesen zwei Wörtern hängen, aber einige interessiert es vielleicht. Der Titusbrief ist die Praxis, die Lebenspraxis eines Christen. So haben Christen auf Kreta sich zu verhalten. Aber der Brief hat drei Kapitel. Und in diesen drei Kapiteln sind drei große Wurzeln. In diese geht, oder diese Wurzeln gehen in das Evangelium hinein. Das heißt, was Gott von uns erwartet, fußt, hat Wurzeln im Evangelium. In Kapitel 1 gibt es einen Evangeliumstext ganz am Anfang. In Kapitel 2, gegen Ende des Kapitels, haben wir einen Evangeliumstext. Die Gnade Gottes erschien, als die Gnade Gottes erschien und so weiter, als die Zeit erfüllt war. Und in Kapitel 3, gegen Anfang des Kapitels, haben wir noch einen Evangeliumstext, etwa 4 bis 7. Und diese Evangeliumstexte sprechen von dem, was Gott für uns getan hat. Aber sie sind nicht alleinstehende Texte, sondern sie sind verzahnt, verkettet in das andere Material, in die anderen Sätze und Gedanken, die Paulus dort dem Titus schreibt, wo er sagt, was Christen tun sollen. Das heißt, was wir zu tun haben, kommt aus dem, was Gott für uns getan hat. Nun, das ist sehr, sehr allgemein jetzt. Jetzt wollen wir zum Text gehen und einmal sehen, wie das im Einzelnen aussieht. Ich will uns heute Morgen eine kleine Einleitung geben. Ich will einige Begriffe erklären, damit es leichter ist, den Titusbrief zu verstehen, damit wir einen Einstieg bekommen. Wer die Bibel dabei hat, darf also aufschlagen diesen dritten Brief an eine Person. Wir wissen nicht genau, wann er geschrieben war, vielleicht wahrscheinlich zwischen den beiden Timotheusbriefen. Die Reihenfolge wäre also die geschichtliche, 1. Timotheusbrief, Titusbrief und der 2. Timotheusbrief. Wann der Philemonbrief verfasst wurde, ist nicht ganz klar. Also Titus Kapitel 1. Ich lese nach einer Neufassung, die man in diesen Tagen auf einem Büchertisch auffinden kann. Paulus, leibeigener Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, für den Glauben der Erwählten Gottes und die Erkenntnis der Wahrheit, die der rechten Ehrfurcht entspricht und zu ihr führt, auf Hoffnung ewigen Lebens, das der untrügliche Gott vor undenklichen Zeiten versprach, aber er offenbarte sein Wort zu seinen rechten Zeiten in Verkündigung, mit der ich betraut wurde, nach ausdrücklichem Befehl Gottes, unseres Retters. Titus, echtem Kind nach dem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Retter. Diese vier Verse bilden die Tür zu dem Hause dieses Briefes. Wenn der Brief gleich mit einem Haus verglichen wird, haben wir hier den Eingang oder das Foyer, den Vorraum, wie man auch in diesem Hause Vorräume hat. So kommt er in den Brief hinein. Er ist eigentlich ein Gruß. In diesem Gruß haben wir einen Grüßenden, der stellt sich vor. Wir haben einen Gegrüßten, der ist Titus. Und wir haben ein Grußwort. Und das ist das, das am Ende stand: Gnade, Barmherzigkeit, Friede. Der Grüßende stellt sich hier vor. Und zwar recht ausführlich. Etwas ausführlicher als normalerweise es in den Briefen des Apostels geschieht. Und wahrscheinlich dient das dazu, dass die Christen auf Kreta merken, wenn sie diesen Brief lesen, aha, so verhält es sich also mit dem Evangelium. Denn sofort steigt Paulus mit Evangeliumsgedanken ein. Wenn er sich selbst vorstellt, dann sagt er: Ich bin da für das Evangelium. Wie sagt er das? Nun, das erste Wort ist natürlich der Name des Apostels, der hier grüßt, und er ist auch der Verfasser dieses Briefes. Das zweite Wort steht in der Luther-Übersetzung in Form von Knecht, nicht wahr? Knecht Gottes. Aber ein Knecht ist heute etwas anderes, als der es war, der hier Knecht genannt wird. Das Wort, das im Grundtext steht, im Griechischen, das Russische ist übrigens sehr ähnlich dem Griechischen, deshalb ist die Übersetzung so gut. Jetzt kann ich nicht sagen, wie das russische Wort lautet, ob das auch Sklave bedeutet. Ja? Also, der Gedanke ist leibeigener Knecht. Jemand, der nicht sich selbst gehört, sondern einem anderen. Wir könnten Sklave schreiben. Aber Sklave ist so anrüchig geworden. Man stellt sich da Menschen vor, die unbedingt schlecht behandelt werden. Und das ist nicht notwendigerweise der Fall, wenn das Wort Sklave gebraucht wird. Viele Sklaven wurden sehr gut behandelt. Und wenn Paulus sagt, ich bin Gottes Sklave, dann behandelt Gott seine Sklaven nur gut. Deshalb halten wir etwas zurück mit diesem Wort Sklave. Aber Leibeigener, das kann man schon gebrauchen. Das ist ein Wort, das aus dem Mittelalter kommt, wo Menschen um einen gewissen Umfeld eines gewissen Herrn, der in einem größeren Hause wohnte, vielleicht in einem Schloss, diese waren sein Eigentum. nicht ganz dasselbe wie Sklaven zur alten Zeit, auch heute noch. Aber sie waren seine Leibeigenen und sie mussten ihm Tag und Nacht zur Verfügung stehen, wie Sklaven. Und das ist Paulus. Tag und Nacht steht er seinem Herrn zur Verfügung. Jesus macht uns einmal deutlich, was ein solcher leibeigener Knecht bedeutet für Gott. In einem ganz kurzen Wort, in einer kleinen Geschichte. Er stellt eine Frage, was meint ihr? Und seine Zuhörer wissen sehr wohl, wie die Antwort lautet. Da ist ein Sklave oder ein Leibeigener, ein Knecht, und er muss aufs Feld gehen für seinen Herrn und die Arbeit dort auf dem Felde verrichten. Lange Stunden. Und dann kommt er abends nach Hause, müde von seiner Arbeit. Und dann fragt Jesus, was meint ihr? Wird sein Herr ihm jetzt ein Essen anbieten? Keineswegs. Nach der ganztäglichen Arbeit wird von einem solchen Leibeigenen noch erwartet, dass er den Koch spielt, aber nicht spielend, sondern in allem Ernst, dass er dann noch ein Essen für seinen Herrn zubereitet und ihm dient. Und erst dann darf er essen. Wir haben uns daran gewöhnt, in dieser westlichen Zivilisation, die nicht mehr zivilisiert ist. Wir haben uns daran gewöhnt, es sehr gut zu haben. Und für uns ist manches sehr selbstverständlich geworden. Für einige sogar, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer hat. Das nehmen wir für selbstverständlich. Oh weh, wo sind wir hingekommen? In so kurzer Zeit. Ich habe anderes erlebt. Ihr habt anderes erlebt. Wenn ihr älter seid, die hier geboren sind, nicht, möglicherweise. Man spricht heute von Menschenrechten. Wir haben keine solche Rechte. Wir sind Leibeigene. Wenn Paulus von sich sagt, ich bin ein leibeigener Knecht, dann ist er ein Beispiel für Titus. Und Titus ist gerade darin auch ein Beispiel für die Ältesten auf Kreta. Und diese wiederum ein Beispiel für die anderen Christen. Und die wiederum ein Beispiel für andere, die Christen werden sollen. Jeder Christ ist ein Sklave. Tag aus, Tag ein. Jesus sagt, wir haben uns wie unnütze Knechte zu betrachten. Wir selbst haben keinen Nutzen, sind nicht von Nutzen. Aber Gott hat uns erlöst und nützlich gemacht. Aber für ihn, Gott ist das einzigste Wesen im ganzen Weltall, das ein Recht hat, Dienst zu verlangen, im Mittelpunkt zu stehen, zu sagen, ehrt mich. Keiner von uns hat das. Jeder von uns ist dazu da, für Gott zu leben, nicht für uns selbst. Und das Evangelium erlöst uns nicht von der Pflicht, unter dem Gebot zu stehen. Es stellt uns in eine neue, radikale Pflicht. 24 Stunden am Tage, jeden Tag, ohne Urlaub, für Jesus da zu sein. Wenn ihr in Urlaub fahrt, habt ihr keinen Urlaub vom Christsein. Ihr seid verpflichtet, 24 Stunden am Tag im Urlaub für Jesus da zu sein. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, dass Paulus sagt, Titus, sage das mit Nachdruck, damit es einsickert, damit es den Leuten klar ist, sie sind nicht ihr Eigentum. Vor mehr denn 600 Jahren, rückwärts zählend von der Zeit, als Paulus diesen Brief schrieb, vielleicht etwa 650 Jahren, hatte ein Kenner, ein Kreter, der sein Volk kannte, geschrieben, wie schlimm es mit der Gesellschaft bestellt sei. Sie seien lauter faule Bäuche, Tiere, böse Tiere, durchweg Lügner. Und Paulus, nachdem er das zitiert im ersten Kapitel, fügt er hinzu, dieses Zeugnis von vor 650 Jahren ist wahr, Gegenwartsform, nicht wahr. Er zitiert es, um Titus zu zeigen, wie die Kreter heute aussehen. Jetzt stellen wir uns einmal vor, eine Gesellschaft ist hunderten von Jahren lang so zu kennzeichnen. Und jetzt kommt das Evangelium. Paulus und Titus kommen auf die Insel, verkünden das Evangelium. Menschen bekehren sich zu Jesus. Und Paulus erwartet in kurzer Zeit, dass die Kreter nicht mehr lügen, nicht mehr faul sind, nicht mehr tierisch und böse, sondern dass sie rein leben, dass sie für Jesus da sind, dass sie stark werden im Glauben, im Gehorsam, in der Heiligkeit. Paulus sagt, ich bin auch einer von euch. Ich weiß, was das heißt, für Jesus da zu sein. Ich weiß, was ich hier schreibe. Ich selbst bin ein leibeigener Knecht Jesu, ein Sklave, 24 Stunden am Tage. Das ist das Erste. Paulus, leibeigener Knecht Gottes, des Höchsten. Der zweite Begriff, der den Apostel kennzeichnet, ist dieses Wort Apostel. Aber Apostel ist kein deutsches Wort. Es ist ein Wort aus dem Griechischen, das wir verdeutscht haben. Und inzwischen nennen wir es ein deutsches Wort. Aber es ist hier eigentlich ein Fremdkörper. Wir haben noch ein Wort, das wir auch als deutsches Wort kennen. Aber es ist kein deutsches. Es ist ein lateinisches. Missionar. Aber es bedeutet dasselbe wie Apostel. Das deutsche Wort, das beide ins Deutsche übersetzen sollte, heißt Gesandter oder Bote, Sendbote. So übersetzt auch Pfarrer Erich Schnepel. Sehr gut. Paulus nennt sich Sendbote Jesu Christi. Sklave Gottes, aber nicht nur Sklave. Da ist er einer von allen. Aber er ist noch etwas anderes als einer von allen. In einem gewissen Sinne hebt sich Paulus ab von allen Christen, außer anderen seiner Kollegen, die auch Apostel waren. Und das waren 13. Die Apostel Jesu, die 12, Jakobus, der Halbbruder des Herrn, und Paulus sind Sendboten, die im Gegensatz zu anderen Missionaren oder Sendboten jener Zeit ihre Botschaft unmittelbar von Jesus Christus bekommen hatten. Und das gab ihnen eine gewisse Autorität. Gott hat sie gewählt, um seine Sendboten zu sein, um Fundament zu legen in dieser Welt, Wort Gottes Fundament, auf welchem wir jetzt bauen. Und wir alle bauen auf diesem Fundament. Wir zitieren, sie hatten ihre Botschaft von Jesus Christus. Deshalb gebraucht er dieses Wort aber. Da hebt er sich ab und sagt, Jesus ist mein Sender. Er hat mich gesandt. Er ist mein Meister. Und wenn ich spreche, dann sind das nicht meine Worte, dann sind das seine Worte. Aber er hat sie mir gegeben. Und er hat einige Worte mir gegeben, die er keinem anderen gegeben hat. Und weil er mich dazu bestimmt hat, teile ich euch jetzt mit, wenn ihr Gott reden hören wollt, müsst ihr auf mich hören. Deshalb ist der zweite Korintherbrief so wichtig, weil er dort den Korinthern mitteilt gleichsam, warum er so um sie bangt. Denn manche Korinther hatten Paulus abgelehnt. Wenn sie nun Paulus ablehnen und beschimpfen, dann ist das Paulus schon recht. Das muss er für Jesus einstecken. Aber warum bangt er so sehr? Warum muss er sagen, ich bin ein Apostel, ihr müsst auf mich hören? Weil die Korinther auf ihn angewiesen sind, wenn sie Gott hören, reden hören wollen. Niemand sonst wird ihnen das sagen. Gott hat Paulus erwählt als Sprachrohr. Und kein anderer wird durch dieses Rohr sprechen. Und es ist kein anderes Rohr, durch das Gott sprechen wird in diesem Fall. Er bangt um diese Christen. Wenn sie ihn ablehnen, lehnen sie Gott ab. Dann hat er keine Möglichkeit mehr mit ihnen zu reden. Das ist wie wenn wir heute die Bibel ablehnen würden als Christen. Ja, wo sollen wir denn Gottes Wort herholen? Hier ist Gottes Wort, hier ist das ewige Leben. Damals war die Bibel noch nicht fertig. Und Paulus weiß, Menschen sind auf ihn angewiesen, um Gottes Wort zu hören. Einiges war schon fertig, aber einiges war noch nicht da. Und er hat es zu geben. Und den Kolossern schreibt er, wie sorgfältig er da ist, diese Botschaft auszurichten. Allenthalben, überall. Er will treu sein, dieses Wort weiterzugeben, damit die anderen wissen, was Gott gesagt hat, was er getan hat und was er von uns erwartet. Aber Apostel, das heißt Sendbote, Gesandter Jesu Christi. Jesus spricht im Titusbrief. Paulus gibt die Worte von Jesus weiter und Titus soll sie Paulus abnehmen als Worte Jesu. Den Korinthern sagt er, wenn ich spreche, spricht Jesus. Ich bin sein Sprachrohr. Keiner von uns ist das. Niemand sollte sagen, er sei ein Sprachrohr Jesu, sollte auch nicht beten, dass er es ist. Er wird es nie werden, wie viel er auch betet. Ein Sprachrohr ist ein Megafon. Man spricht an die eine, ins schmale Ende hinein und das Breite sagt es dann weiter, verstärkt, wie ein Mikrofon oder mit Lautsprecher. Heute haben wir das elektronisch. Vor Jahren brauchte man diese Sprachrohre. Die ersten Apostel waren solche Sprachrohre. Die gaben das Wort Gottes weiter. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf solche Worte hören, die diese Apostel uns gegeben haben. Apostel Jesu Christi. Und jetzt kommt ein kleines Wort, das schwer zu übersetzen ist. Paulus macht deutlich, wie oder warum er Apostel ist. In der Luther-Übersetzung, wenn ihr solche vor euch habt, und das ist wahrscheinlich vielleicht auch eine Elberfelder oder eine Menge oder eine Schlachter, dort steht vielleicht das Wort nach. Apostel nach dem Glauben der erwählten Gottes. Wir haben aber gleich noch ein anderes Wort. Er hat zwei Wörter hier, Glauben und Erkenntnis. Glauben der Erwählten und die Erkenntnis der Wahrheit.
Diese zwei gehören zusammen. Ich weiß nicht, wie oft wir über einzelne Wörter nachdenken. Aber einige von uns dürfte bekannt sein, dass man das Wort Glaube oder Glauben mit zweierlei Artikel versehen darf. Wir sprechen von dem Glauben oder der Glaube und dann sprechen wir, sagen wir, das Glauben. Mit dem zweiten, das Glauben, ist die Tätigkeit des Glaubens betont. Der Glaube ist die Sache oder sogar das, was wir glauben, aber das Glauben ist die Tätigkeit des Vertrauens. Erkenntnis kann auch das sein, was wir erkannt haben. Aber in diesem Fall ist es die Wahrheit, die erkannt wird. Und da nimmt das Wort Erkenntnis eine Tätigkeitsform an. Das heißt, Paulus hätte schreiben können für das Erkennen der Wahrheit, ähnlich wie beim Glauben, für das Glauben. Das wäre vielleicht etwas genauer, wenn wir das so übersetzen wollten ins Deutsche. Das ist vielleicht etwas schwierig, aber es ist nicht unwesentlich. Denn mir scheint, der Apostel macht deutlich, warum Jesus ihn gerufen hat und gesandt hat in diese Welt, wie er gesandt war. Damit andere Menschen an Jesus glauben und in diesem Glauben bleiben, treu bleiben, bis ans Ende. Die Erwählten Gottes sind die Christen. Die Christen geworden sind, nicht auserwählt, das ist unnötig, das ist zu stark, obwohl auch viele Übersetzer es so wiedergeben. Aber das griechische Wort bedeutet nicht, dass Gott aus einer großen Schar gewisse auserwählt hätte. Es geht nicht darum, dass gewisse ausgewählt wurden aus einer größeren Schar, sondern es geht darum, dass er, wer immer auch sich rufen lässt, diese, egal wer noch da ist und wenn niemand da ist, es geht darum, dass er diese vorzüglich macht, schön macht, erwählt macht. So wie die Engel Gottes, die wurden nicht auserwählt, aber sie werden Erwählte genannt, genauso wie die Christen. Es gab keine große Schar von Wesen, die Gott geschaffen hatte, von denen wir nicht wüssten, wie sie genannt waren. Und dann hat er einige von ihnen auserwählt und zu Engeln gemacht. Sondern er hat sie von Anfang an als Engel geschaffen, als seine Boten. Engel heißt Bote. Sie waren seine Boten, seine Geliebten, seine Erwählten. Er hat sie als Erwählte, als Vorzügliche, als Kostbare, als Wertvolle, als Geschätzte geschaffen. Sie waren nie anders. Oder nehmen wir den Messias, der wird auch Erwählter genannt. Nicht Auserwählter, dasselbe Wort, das wir hier haben. Es gab nicht viele Kandidaten, eine Anzahl, wie man heute aus einer Schar von Kandidaten wählt, hauptsächlich aus einer kleinen Gruppe von Zweien und sagt, diesen ziehe ich vor. Es gab keinen anderen, der als Kandidat da war, um die Messias-Aufgabe wahrzunehmen. Es gab nur einen, den Sohn Gottes. Aber er war erwählt, kostbar, vorzüglich, so nennt ihn Petrus. Er ist kostbar. Ja. Das Wort erwählt hat zunächst nichts mit einem Umfeld zu tun, aus welchem herausgeholt wird, sondern es hat mit dem zu tun, was Gott an diesen Personen hat. Das ist ein Liebeswort. Es bringt Liebe zum Ausdruck. Es bringt eine Beziehung zum Ausdruck. Eine Beziehung, die er zu den Engeln hat. Eine Beziehung, die er zu dem Messias hat. Und jetzt eine Beziehung, die er zu uns hat, die wir zum Messias, zu Jesus gekommen sind. Wir sind die Erwählten und wir haben geglaubt und deshalb wurden wir zu Erwählten Gottes. Und für diesen Glauben, das heißt, dass das Volk Gottes im Glauben feststehe und zunehme, dazu ist Paulus Apostel geworden. Es braucht diese Sendboten. Es braucht diese Lehrer, es braucht diese Missionare, es braucht diese Diener am Wort. Zu Anfang waren es die, die das Fundament legten. Später gab es andere, wie Barnabas, Titus, Timotheus, Silas. Auch Apostel, aber in einer anderen Qualität. Aber sie waren da für den Glauben der Erwählten, damit noch mehr erwählt würden, das heißt Christen würden, damit sie glaubten und damit die fest würden im Glauben. Oder wir könnten sagen, das Wort, das diese Apostel uns gegeben haben, ist das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes ist dazu da, damit wir fest werden in unserem Glauben. Dazu haben wir den Titusbrief. Damit wir stark werden im Vertrauen auf Jesus Christus und in diesem Vertrauen uns beschenken lassen und mit ihm durchs Leben gehen. Die Zeit läuft weg, läuft uns davon. Ich denke, wir sollten mit den Uhren etwas manchmal abschaffen, nicht wahr? Manchmal sind sie gut und manchmal nicht gut. Entschuldigen Sie, dass ich darauf aufmerksam mache, aber irgendwo muss ich auch aufhören. Manchmal wünsche ich, es wäre heute so wie zur Zeit des Paulus, als er an die Korinther schrieb. Er sagte, wenn der eine fertig ist mit Sprechen, dann soll er aufhören, denn der andere soll ran. Und ich wünschte mir manchmal, dass ein anderer sich melden würde, damit ich wüsste, wann ich aufzuhören hätte. Aber jetzt wollen wir zum Schluss kommen, heute Nachmittag Fortsetzung, so der Herr will, mit diesen so wichtigen Ausdrücken, die der Apostel Paulus macht oder schreibt, um seinen Dienst zu beschreiben. Wir wollen jetzt zum Abschluss kommen, aber es ist gut, wenn wir auf das antworten, was Gott uns gesagt hat. Das ist ja der Sinn. Das ist immer der Sinn gewesen. Und das können wir jetzt tun. Und wer sich äußern möchte im Gebet, der darf das tun, wenn wir aufstehen. Danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, durch treue Propheten, durch treue Sendboten. Wir danken dir, Herr, dass es bis auf uns bewahrt geblieben ist und wir es heute in der Hand haben dürfen. Wir danken dir, Herr, dass wir es aufnehmen dürfen und dass wir es im Herzen tragen dürfen. O Herr, wir danken dir auch für deinen Heiligen Geist, der Licht auf dein Wort wirft. Es gibt noch viele dunkle Stellen, Herr. Mache du sie uns deutlich, wenigstens das, was wir zu verstehen haben und worin wir zu leben haben. Segne, Herr, deine Gemeinde hier und lass das, was wir heute Morgen vernommen haben, mit uns gehen und Gestalt bekommen in unserem Alltag. Amen. Amen. Wir nehmen Platz.